Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Heute sprechen die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Scholz über eine mögliche Pflichtversicherung für Hausbesitzer gegen Elementarschäden. Die Länderchefs sind dafür, die FDP in der Bundesregierung nicht. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Morgen in unserem Programm.
Also es muss jetzt die Pflichtversicherung bekommen. Was soll eigentlich noch passieren in Deutschland, dass die FDP an der Stelle erkennt, dass sie nicht nur Lobbyist einer bestimmten Gruppe sein darf, sondern dass wir für das Gemeinwohl arbeiten. Und eine Pflichtversicherung liegt im Gemeinwohlinteresse Deutschlands.
Und wir schauen in einem Schwerpunkt auf die Lage in Bayern nach dem Hochwasser. Und wir fragen, kann das in Frankreich praktizierte Pflichtsystem auch für Deutschland taugen? Außerdem, wie eben gerade in den Nachrichten gehört, die Verhandlungen über einen Verkauf des Stromnetzes des niederländischen Betreibers TenneT in Deutschland an den Bund sind gescheitert. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist heute Samir Ibrahim. Herr Ibrahim, das Thema des Tages an den Finanzmärkten ist heute die Zinsentscheidung der Bank of England. Seit gestern eine neue Lage. Die Inflation in Großbritannien ist im Mai auf 2,0% gefallen. Das ist niedriger als hier bei uns in der Eurozone oder in den USA. 2,0%, das ist auch nun tatsächlich der Zielwert der Zentralbank. Eigentlich müsste die Bank of England doch jetzt von dem sehr hohen Zinsniveau herunter, müsste die Zinsentscheidung Wende einleiten, so wie es Anfang Juni die Europäische Zentralbank bei uns hier gemacht hat. Gegen Mittag jetzt wurde die Entscheidung erwartet. Ist sie schon da?
Ja, ist gerade gekommen. Es bleibt alles, wie es ist. Erst einmal 5,25% ist der Zins in Großbritannien und die Notenbank hat dazu erklärt. Wir wollen uns das mit der Inflation noch einen Moment anschauen. Ist vielleicht auch nicht ganz unvernünftig. Der Dienstleistungssektor nach wie vor weiterhin bei 5% Inflation. Also von daher ist die Notenbank sicherlich auch davon getrieben, ob das eben nachhaltiger wird. Wir wollen das ein bisschen einordnen. Stefan Risse ist zu mir gekommen von Arcadis, die Bank of England. Und habe ich im Vorfeld, als ich gerade mit vielen Experten gesprochen habe, die in Sachen Devisenhandel unterwegs sind, ist so ein bisschen möglicherweise auch in der Zwickmühle wegen der Wahlen, die ja bevorstehen am 4. Juli, soll da jetzt die Entscheidung treffen. Wie stark ist die Bank of England da tatsächlich in der Zwickmühle?
Naja, es ist ja immer so, dass die Notenbanken eigentlich versuchen, eher die im Amt befindliche Regierung zu unterstützen mit ihrer Politik. Die Tories waren jetzt ja lange im Amt. Die Regierung benennt ja die Zentralbankmitglieder. Da sind also wahrscheinlich viele drin, ohne dass ich mir das jetzt vorher genau angeschaut habe, die eher den Tories zugeneigt sind und nicht der Labour-Partei. Und deswegen hat man sich hier wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen zurückgehalten, um nicht das Thema Inflation nochmal anzufeuern. Denn das, was die Bevölkerung momentan eher umtreibt, ist ja nicht das Wirtschaftswachstum. Es ist eher die Inflation. Wir haben auch in UK, also in Großbritannien, Vollbeschäftigung. Es geht nicht um den Arbeitsplatz, den ich besser sichern kann, wenn die Zinsen gesenkt werden. Es geht darum, dass die steigenden Preise unter Kontrolle gebracht werden. Und deswegen hält man eher still, obwohl die Wirtschaft in Großbritannien alles andere als gut läuft.
Ja, wie weit würde das der Wirtschaft in Großbritannien denn helfen, die Zinsen zu senken? Also riesige Schritte werden hier wohl nicht machen.
Ja, wir haben ja die Wahlen, die eben vor der Tür stehen, wie eben schon von Ihnen angesprochen. Und es ist schon weit gekommen in Großbritannien, wenn die Wirtschaft, also die Liberalen, nach den Sozialdemokraten, also in dem Fall der Labour-Partei, rufen, damit es nun endlich irgendwie wieder vorangeht. Denn die Tories haben ein solches Chaos angerichtet ab dem Brexit. Der Brexit war schon ein Riesenschuss ins Knie. Wenn man sich die Wachstumsraten anguckt in Großbritannien, 23,1%. Der IWF prognostiziert für dieses Jahr 0,5, im nächsten 1,5. Das ist noch weniger als Deutschland. Und wir sind ja schon Schlusslicht in Europa. Damit ist die Eurozone gemeint. Also es sieht wirklich alles nicht gut aus und man traut es den Tories nicht mehr zu, sondern eher der Labour-Partei, da jetzt die Wende zu schaffen. Und natürlich sinkende Zinsen würden da helfen, die Dinge in den Gang zu bringen.
Ja, nun sind die Umfragen ja auch entsprechend. Also die Tories, nehmen wir mal an, sie werden tatsächlich abgewählt. Was würde das für die Zinspolitik eben der Notenbank bedeuten? Ist sie dann befreit?
Ja, Notenbanken sollen ja unabhängiger agieren, aber wenn die Wahl gelaufen ist, ist sie befreit. Dann muss sie eben einordnen, wie groß ist die Inflationsgefahr? Und Sie haben schon angesprochen, Service, Inflation, Dienstleistung steigt noch mit 5%. Die Kernrate, wo man Energie und Lebensmittel ausklammert, ist eben auch noch bei 3,5%. Und eigentlich ist es das, was die Notenbanken anschauen müssen, weil Lebensmittel- und Energiepreise, ne, durch den Ölpreis, da hat man irgendwie plötzlich Blockade in der Straße von Hormuz, dann steigt die Inflation. Dann ist das irgendwie wieder gelöst, das Problem. Die OPEC produziert mehr, dann fällt die Inflation wegen des Ölpreises. Darauf hat die Notenbank ja keinen Einfluss. Sie muss gucken auf die Preise, die dort im Binnenmarkt, also in Großbritannien selber entstehen. Da spielen Löhne eine relativ große Rolle, wie sich das Preisniveau entwickelt. Und da sind wir einfach noch zu hoch. Und die Arbeitslosigkeit, wie gesagt, auch in UK, aufgrund der Situation, dass die Babyboomer in Rente gehen, bisher kein Problem. Deswegen ist auch in Großbritannien, selbst bei einem Regierungswechsel, nicht damit zu rechnen, dass jetzt extrem schnell die Zinsen gesenkt werden. Vielleicht mal so eine Senkung, wie wir sie in Europa gesehen haben, oder zwei, aber vielmehr nicht, bis nicht auch die Kernrate in Richtung 2% unterwegs ist.
Und damit meine letzte Frage quasi schon vorweggenommen. Stefan Risse von Akatis, herzlichen Dank für diese Einschätzungen.
Ja, danke auch aus Köln. Und das IFO-Institut, Herr Ibrahim, das hat seine Prognose fürs Wachstum in Deutschland im laufenden Jahr von 0,2 auf 0,4% heraufgesetzt. Gute Stimmung jetzt an der Börse.
Naja, es hilft. Der DAX jetzt bei 18.155 Punkten, 0,5% im Plus. Das ist natürlich eine Unterstützung für die leichte Erholung, die aber jetzt auch langsam fällig war nach den letzten Tagen.
Die deutsche Finanzaufsicht BaFin verhängt eine Rekordstrafe gegen die US-Investmentbank Citi. Worum geht's denn da?
Ja, das ist eine Nachwirkung eines Fehlers, der Citi unterlaufen ist. Sie hatten hier Beben an den Börsen ausgelöst durch eine Fehleingabe beim Aktienverkauf. Jetzt die Strafe knapp 13 Millionen Euro. Das Ganze in London passiert, aber die BaFin hat gesagt, wir sind da zuständig, denn die Sicherungssysteme, die es hätten verhindern sollen, die werden eben von Frankfurt aus geleitet und auch gewartet. Und deshalb hat die Citi eben von der BaFin auch nochmal eine Strafe bekommen.
Der Markt für Neuwagen in der EU, der schwächelt. Die Zahl der Neuzulassungen sank im Mai. Gibt es da Reaktion bei den Autotiteln?
Ja, nicht wirklich. Und wenn dann eben auch uneinheitlich VW, Mercedes-Benz leicht im Plus, 0,25%. BMW bei den größeren Verlierern 0,5% im Minus. Von VW gibt es, was das anlangt, allerdings auch Nachrichten. Da scheint es so zu sein, dass man sich von dieser Strategie voll auf E-Autos zu setzen im Moment ein bisschen abwendet.
Den Namen eines bekannten Biotech-Unternehmens muss man sich schon bald an der Börse nicht mehr merken müssen. Um welche Firma geht's denn da?
Morphosis heute nochmal 1% im Plus. Wird von Novartis übernommen. Das ist jetzt nicht neu, aber heute gab es dann eben Zahlen wie das Squeeze-Out. Also die Abfindung für die Aktionäre auch schon. Sollen 68 Euro soll es da geben. Und in diese Richtung geht der Preis für die Aktie auch.
Der bleibt noch der Blick auf Euro, Anleihen und Gold.
Ja, der Euro weiter stabil über einem Dollar 0,7. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,48% und der Goldpreis in US-Dollar bei 2338 Dollar. Im Handel in Euro stehen wir jetzt bei 2179.
Vielen Dank, Samir Ibrahim. Die Verhandlungen über einen Verkauf des Stromnetzes des niederländischen Betreibers TenneT in Deutschland an den Bund, ja, sie sind gescheitert. TenneT teilte heute mit, die Verhandlungen zwischen der TenneT Holding und der staatlichen Förderbank KfW im Auftrag der Bundesrepublik über einen vollständigen Verkauf von TenneT Deutschland, die seien ergebnislos beendet worden. Hintergrund ist offenbar, dass die Bundesregierung die geplante Transaktion aufgrund von Haushaltsproblemen nicht durchführen kann. Stefan Wolf berichtet.
Gut ausgebaute Stromnetze sind für die Energiewende unabdingbar. Für Deutschland bedeutet dies vor allem, dass im Norden durch Wind erzeugter Strom in den Süden transportiert werden muss, wofür Milliarden investiert werden müssen. Der niederländische Staat, dem der Stromnetzbetreiber TenneT und damit ein Teil des deutschen Stromnetzes gehört, möchte nicht in die deutsche Infrastruktur investieren und stand deshalb in Verhandlungen mit der staatseigenen Förderbank KfW. Diese Verhandlungen seien beendet, teilte nun die deutsche TenneT-Tochter mit. Die KfW habe den Rückzug mit der aktuellen Haushaltslage begründet, heißt es. Der Kaufpreis war mit etwa 20 Milliarden Euro angegeben worden. Nun prüft die niederländische Regierung weitere Optionen, das heißt, sie sucht andere Käufer für TenneT, was ein schwieriges Unterfangen werden dürfte. Private Geldgeber wollen natürlich mit ihrer Investition Geld verdienen. Das ist angesichts des anstehenden, teuren Netzausbaus schwierig, da sich die Ausgaben nur durch höhere Transportgebühren wieder reinholen lassen und damit über einen teureren Strompreis direkt bei den deutschen Verbrauchern.
Es sind Bilder, die nicht aus dem Kopf gehen. Überschwemmungen, vollgelaufene Keller, verschlammte Straßen, Menschen, die viel, wenn nicht alles verloren haben. Die Hochwasserkatastrophen, sie mehren sich und die Bundesländer fordern Hilfe vom Bund bei einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung. Heute bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler. Anlass für uns mit dem Blick jetzt noch einmal auf Bayern, auf die Schäden dort zu gucken, zu schauen. Frage an unseren Landeskorrespondenten Michael Watzke. Ja, wie hoch Stand heute ist denn der Schaden in Bayern?
Es gibt eine erste Schätzung der Versicherungswirtschaft, die sagt, dass in Bayern und Baden-Württemberg etwa 2 Milliarden Euro versicherte Schäden aufgetreten sind. Der größte Teil entfällt auf Bayern, weil Bayern stärker betroffen war und weil, das ist interessant, in Bayern viel weniger Privathäuser versichert waren, nämlich rund 47%. In Baden-Württemberg, den betroffenen Gebieten, lag die Versicherungsquote mit 94% sehr viel höher. Das sind nur die versicherten Schäden bei privaten Haushalten. Die Schäden an der Infrastruktur, die kommen noch dazu. Da gibt es noch keine gesicherte Schätzung. Allerdings sieht es derzeit so aus, dass die Schäden nicht in eine Größenordnung kommen, wie beispielsweise beim Ahrtal-Hochwasser 2021, weil einfach nicht so viele Brücken und Autobahnen und Straßen betroffen sind wie damals.
Trotzdem, die Schäden sind hoch. Welche Hilfen gibt es denn vom Freistaat?
Der Freistaat Bayern hat schnell reagiert. Er hat erstmal ein 100 Millionen Euro Rettungspaket ins Leben gerufen. Das ist dann vor einer Woche auf 200 Millionen Euro verdoppelt worden. Das heißt, Privathaushalte können bis zu 5.000 Euro je Haushalt erhalten, bei Ölschäden sogar bis zu 10.000 Euro pro Wohngebäude, bei Existenzgefährdungen sogar bis zu 100%. Aber immer ein Abschlag von 50%, wenn die Immobilie versicherbar gewesen wäre. Unternehmen und Freiberufler, da kann die Soforthilfe bis zu 200.000 Euro je Unternehmen betragen und im Fall einer Existenzgefährdung sogar 100%. Das ist recht großzügig, so wie der Freistaat Bayern normalerweise da auch immer handelt. Und jetzt zeigt sich schon, wenn ich im Landtag Gespräche führe, dass wahrscheinlich auch diese 200 Millionen Euro nicht reichen werden.
Ja, stellt sich natürlich die Frage, hätte denn in diesem Fall eine allgemeine verpflichtende Elementarschadenversicherung in Bayern, so wie wir am Anfang der Sendung Herrn Söder gehört haben, hätte die denn genutzt?
Das ist eine interessante Frage. Vor allen Dingen, wie würde sie genutzt werden und wie würde sie ausfallen? Söder will ja ist ja gegen den Plan des Bundes, dass es sozusagen die Pflicht nur für die Versicherer gibt, eine Police anzubieten, sondern er will ja, dass sich alle versichern müssen. Aber da kommt natürlich dann die große Frage, zu welchen Konditionen? Denn aktuell kann so eine Hochwasserversicherung, Elementarschadenversicherung für ein durchschnittliches Haus 800, 900 Euro kosten im Jahr. In Zukunft könnten das mehrere Tausend Euro sein. Und Bayern ist stark betroffen, stärker betroffen von Hochwassern als andere Bundesländer. Es gibt eine Naturgefahrschädenkarte von 2002 bis 2021. Da ist also dieses Hochwasser noch gar nicht drin. Und da sieht man, dass neben Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen Bayern, vor allem der Osten Bayerns, am stärksten betroffen ist. Und Söder will natürlich, dass möglichst viele dieser Kosten, die jetzt noch der bayerische Steuerzahler trägt über diese großzügigen Hilfen, dass die insgesamt auf den Bund abgewälzt werden oder auf den Bund verteilt werden. Das wäre bei dem Programm, das sich Söder vorstellt, der Fall. Ob sich der Bund darauf einlässt, ist die große Frage, die derzeit bei der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wird.
Die werden wir natürlich im Laufe des Tages auch weiter verfolgen, diese Ministerpräsidentenkonferenz. Das war Michael Watzke, unser Landeskorrespondent mit Informationen aus Bayern. Er war viel im Hochwassergebiet unterwegs, wird das Thema weiter verfolgen. Vielen Dank. Und von Bayern gehen wir nach Baden-Württemberg. Dort beschäftigt sich seit heute Vormittag eine Tagung im Zentrum für europäischen Verbraucherschutz im baden-württembergischen Kehl mit der Frage, könnte das in Frankreich praktizierte System der Pflichtversicherung auch ein Modell für Deutschland sein? Ein Hauptargument der Gegner einer Versicherungspflicht lautet, die Belastung für Immobilienbesitzer durch die zusätzliche Versicherungsprämie, ja, die sei zu hoch. Die muss aber gar nicht sonderlich hoch sein, zeigt ein Blick ins Nachbarland Frankreich. Dort besteht eine solche Pflichtversicherung bereits seit über 4 Jahrzehnten. Thomas Wagner ist für uns, für den Deutschlandfunk, zur Tagung nach Kehl gefahren.
Der magische Betrag lautet 26 Euro. Jakob Tewis, Vorstand beim Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz in Kehl.
26 Euro, das ist die Summe, die die Franzosen im Durchschnitt im Jahr für ihren Elementarschadensschutz bezahlen. Also Frankreich macht es vor, dass man über ein solidarisches Modell eine sehr günstige Versicherungsprämie im Elementarschadensschutz erreichen kann.
Nous couvrons notamment chez CCR, les catastrophes naturelles,
Und genau um das französische Modell der Elementarschadenversicherung geht es heute beim Zusammentreffen in Kiel, in Sichtweite übrigens zur Europabrücke, die hinüberführt ins französische Straßburg. 26 Euro im Durchschnitt für eine Versicherung, die auch schwere Flut- und Hochwasserschäden einschließt, das ist deutlich weniger als Summen von mehreren tausend Euro, die dafür in Deutschland im Gespräch sind. Das funktioniert in Frankreich aber nur, weil alle Gebäudeeigentümer in den Versicherungstopf einzahlen.
Also Frankreich macht es vor, dass man über ein solidarisches Modell eine sehr günstige Versicherungsprämie im Elementarschadensschutz erreichen kann.
Und das französische Modell funktioniert so. Die Gebäudeversicherungsunternehmen leiten die Zusatzprämien für Elementarschäden weiter an einen staatlichen Rückversicherer. Der übernimmt beispielsweise bei über die Ufer tretenden Flüssen den Schadensausgleich. Weil wirklich alle einzahlen und es nicht jedes Jahr zur großen Flut und damit zur großen Schadensregulierung kommt, hält der Rückversicherer in der Regel finanziell gut gefüllte Töpfe vor.
Sie haben eben schon ein großes Polster. Das heißt, Sie haben die ganzen Jahre, seit 42 Jahren zahlt Frankreich in diesen Topf ein und hat schon ein gewisses Polster.
Erst wenn das finanzielle Polster des Rückversicherers aufgebraucht ist, springt der Staat ein. Und für den zahlt sich dieses System langfristig aus.
Jetzt ist aber so, dass in den 42 Jahren seit Bestehen dieses Rückversicherungssystems oder dieses ganzen Systems in Frankreich bisher nur ein einziges Mal Steuergelder geflossen sind. Und das waren 263 Millionen. Und das ist doch sehr überschaubar, wenn man bedenkt, was Deutschland in den letzten Jahren für Naturkatastrophen ausgegeben hat. Alleine die Ahrtal-Katastrophe hat über 30 Milliarden Euro an Steuergeldern verschlungen.
Und genau das ist für viele, die heute in Kehl zusammengekommen sind, Grund genug, ein ähnliches Modell wie in Frankreich auch für Deutschland zu fordern. Johannes Fechner, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.
Wir müssen in Deutschland bei schwierigen Fragen das Rad nicht neu erfinden. Und in Frankreich haben wir ein funktionierendes System, wie die Bürgerinnen und Bürger sich günstig gegen Elementarschäden versichern können. Ich habe wenig Verständnis für die Position des Justizministers.
Bundesjustizminister Buschmann von der FDP steht dem Modell einer Elementarschädenpflichtversicherung bekanntlich ablehnend gegenüber. Und das, obwohl viele Bundesländer ein solches Pflichtversicherungsmodell einfordern. Denn treten massive Hochwasserschäden auf, müssen die Bundesländer solidarisch untereinander einstehen. Und das kann teuer werden, so Norbert Lutz vom baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
Jetzt beispielsweise im Ahrtal, da musste Baden-Württemberg einige Milliarden bezahlen, andere Länder natürlich ähnliche Summen. Und das sollte aus Sicht Baden-Württembergs solidarisch verteilt werden. Und die Pflichtversicherung ist da auch aus der Erfahrung in Baden-Württemberg das ideale Instrument.
Norbert Lurz, Ministerialrat beim Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. In Zeiten des Fachkräftemangels werden Angebote für Homeoffice immer entscheidender im Kampf um Talente. Der Anteil an Stellenanzeigen mit der Möglichkeit zum Remote-Arbeiten hat sich in den vergangenen 5 Jahren verfünffacht, wie aus einer Analyse von 55 Millionen Online-Stellenanzeigen des Jobmonitors der Bertelsmann-Stiftung seit 2019 hervorgeht. Homeoffice hat sich offenbar in vielen Branchen nicht nur etabliert, sondern ist zum Argument im Kampf um die Fachkräfte geworden. Felicitas Böselager berichtet.
Das ist ein Befund, der mich tatsächlich auch persönlich ein bisschen überrascht hat.
Sagt Gunwald Herdin von der Bertelsmann Stiftung, als er die Ergebnisse des Jobmonitors vorstellt. Er hat dabei untersucht, wie sich das Homeoffice-Angebot in den Stellenanzeigen der vergangenen Jahre entwickelt hat.
Also so gefühlt hat man so die Wahrnehmung, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Leute wieder zurückholen aus dem Homeoffice in die Büros.
Aber das tatsächliche Ergebnis sieht anders aus.
Wir können das hier nur beantworten für die Rekrutierung. Also wir können hier nur sagen, dass Arbeitgeberinnen immer häufiger damit werben, dass eine Homeoffice-Möglichkeit besteht.
So hat sich der Anteil der Stellenanzeigen mit der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, in den vergangenen 5 Jahren verfünffacht. Herdi nennt die Gründe für diese Entwicklung.
Natürlich gab es da einen Schub durch Corona, aber die technischen Möglichkeiten haben sich auch verändert. Wenn wir heute hier in so einer Videokonferenz sitzen, dann war das vor 5 Jahren noch nicht so üblich. Und das gab insgesamt einen großen Entwicklungsschub. Und wir haben uns halt daran gewöhnt, das auch zu tun. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordern das einfach ein.
Und angesichts des Fachkräftemangels gehen die Firmen in ihren Stellenanzeigen auf dieses Bedürfnis der Arbeitnehmer ein. Die Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt auch, dass Homeoffice besonders bei höheren Anforderungsprofilen möglich ist, sagt Herdin.
Wir unterscheiden da nach Hilfskraftstellen, nach Fachkraftstellen, nach Spezialistinnenstellen und Expertinnenstellen. Die hängen damit zusammen, wie komplex die Anforderungen in den jeweiligen Tätigkeiten sind. Und wenn man sich das genauer betrachtet, dann geht da scheinbar die Schere etwas auseinander.
Knapp 30% der komplexen Tätigkeiten von Experten werden mit einer Remote-Funktion ausgeschrieben, wohingegen bei Stellen für Fachkräfte bei nur gut 8% eine Homeoffice-Möglichkeit angeboten wird. Bei Helfern und Helferinnen sind es noch weniger. So gibt es bei den Berufen große Unterschiede.
Von den 10 Berufen, in denen am häufigsten eine Homeoffice-Option in die Stellenanzeige geschrieben ist, davon sehen wir 7 IT-Berufe. Unter den Top 5 hier sind es 3. Darüber hinaus Platz 1 sind Fremdsprachen, Lehrerinnen, das sind auch Expertinnen und Experten. Das sind nicht die Lehrerinnen in den allgemeinbildenden Schulen, sondern das sind tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die das bei Weiterbildungsträgern machen, also Weiterbildungsanbieten im Fremdsprachenbereich. Und davon findet viel mittlerweile virtuell statt.
Einen weiteren Unterschied zeigt die Studie bei Stellenanzeigen am Land oder in der Stadt.
Während wir also in Großstädten etwa jede 4. Stellenanzeige mit Remote-Option haben, ist das in den ländlichen Bereichen nicht mal eine von 10. Und das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Das hängt natürlich auch mit den Berufen zusammen, die dann vor Ort berichtet werden müssen und sollen, die da bestehen. Viele der IT-Berufe, viele der Kreativbranche, die sitzen halt natürlich in den Städten. Da ist Homeoffice einfach natürlich auch leichter möglich, als das in anderen Bereichen so der Fall ist.
Was aber nicht zwangsweise bedeutet, dass die Arbeitnehmer dann auch in der Stadt wohnen. Im Gegenteil sei dieser Trend eine Chance für den ländlichen Raum, sagt Herdin.
Es ist also möglich, weiter weg aus den Ballungsräumen zu wohnen und trotzdem in den Ballungsräumen zu arbeiten. Was natürlich einerseits bezahlbaren Wohnraum vielleicht verspricht.
Aber auch eine gute digitale Infrastruktur erfordere und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.
Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Die Europäische Kommission leitet gegen Frankreich, Italien und 5 weitere EU-Länder Strafverfahren wegen zu hoher Neuverschuldung ein.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert das reformierte Regelwerk zur Kontrolle der staatlichen Finanzen. Gegen die 7 Staaten unternimmt die Behörde erst einmal gar nichts. Sie begründet das damit, dass die Defizitverfahren mit den jetzt neu eingeführten Prozeduren für den mittelfristigen Schuldenabbau synchronisiert werden müssten. Deshalb liegen die Verfahren bis November wieder auf Eis. Wenn es politisch opportun erscheint, hat die Kommission einen noch größeren Spielraum in der Beurteilung einzelner Staaten als bisher. Und die Defizitverfahren im engeren Sinne bleiben so nutzlos wie eh und je. Die Augsburger Allgemeine sieht es so. Nach den Sorglosjahren, in denen wegen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine eine schier ungezügelte und in vielen Fällen notwendige Kreditaufnahme erlaubt war, versucht EU-Europa jetzt, auf den Pfad der finanziellen Tugend zurückzukehren. Und das ist auch dringend nötig. Je mehr Euro-Länder gegen die gemeinsamen Regeln verstoßen, desto fragiler wird die gemeinsame Währung auch. Der Boom im Bereich künstlicher Intelligenz hat den Chiphersteller Nvidia mit 3,3 Billionen Dollar zwischenzeitlich zum wertvollsten Unternehmen an der Börse gemacht. Darauf geht das Handelsblatt ein. Das Unternehmen Nvidia mit dem schwer lesbaren Namen, das vor einigen Jahren noch die wenigsten wirklich kannten, verdrängte Tech-Giganten wie Apple oder Microsoft. Das könnte man als Spekulation oder Hype abtun, aber dahinter steckt mehr als Wall Street-Zauberei. Die erstaunliche Börsenentwicklung zeigt, was die meisten Menschen mittlerweile intuitiv erahnen. Künstliche Intelligenz wird unser Leben ähnlich verändern wie die Elektrizität, der PC oder das Internet. Der Münchner Merkur lobt Innovationen und Marktwirtschaft. Nvidia ist heute mehr wert als das große Russland mit all seinen angstmachenden Atomraketen. Der Marktwert der 3 US-Technologie-Ikonen Nvidia, Apple und Microsoft zusammengenommen entspricht der Börsenkapitalisierung aller China-Unternehmen. Mit ihren bahnbrechenden Innovationen revolutionieren und bereichern sie das Leben der Menschen. Das schafft kein Führer und kein Fünfjahresplan. Das schaffen nur der Markt und der freie Wettbewerb, die menschlichen Erfindergeist entfesseln. Wenn man sie lässt und nicht unter einem Berg von Regulierungen erstickt. Das müssen die Deutschen leider erst wieder lernen.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht diese Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.